Vielleicht kennst du dieses Muster. Du verstehst viel, du fühlst tief. Du gibst Raum, du hast Geduld und Mitgefühl. Und trotzdem landest du immer wieder bei Männern, die zwar Nähe wollen, aber die sie nicht halten können. Hallo und herzlich willkommen zu Liebe Unplugged, dem Podcast über das, was in Beziehungen wirklich wichtig ist. Mein Name ist Isabella und gemeinsam mit meinem Mann Bela arbeite ich seit 8 Jahren als Beziehungscoach. Zusammen betreiben wir die Internetplattform Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Heute sprechen wir darüber, warum gerade empathische Frauen so häufig an bindungsängstliche Männer geraten und wie du innerlich aus diesem Muster aussteigen kannst, ohne hart zu werden oder dich selber zu verlieren. Bevor wir mit diesem Podcast anfangen, möchte ich einmal sagen, dass es in diesem Podcast nicht darum geht, um irgendwie eine Schuld zu verteilen oder zu sagen, du hast dir den falschen Mann ausgesucht oder das liegt irgendwie an dir, was jetzt gerade in eurer Beziehungsdynamik passiert, sondern es geht tatsächlich darum, deine eigene Dynamik zu erkennen. Weil wir haben jetzt einen Podcast gemacht, wo wir Bindungsangst erklärt haben. Wir haben einen Podcast darüber gemacht, wie man mit jemandem zusammen sein kann, der Bindungsangst hat. Und jetzt möchte ich mich ganz auf die, in unserem Fall, Frau konzentrieren, die ja auch eine eigene Dynamik hat, die oft dahinter steckt, wenn man eben sehr viel Verständnis hat und Leute sehr anzieht, die eventuell bindungsängstlich sind.
Isabella, ich habe eine Beobachtung gemacht. Und zwar in der Beratung sind mir vor allem Frauen begegnet, die an bindungsängstliche Männer geraten, die supersensibel sind und ganz empathisch. Und ich frage mich natürlich für jemand wie ich, der natürlich Muster sieht, warum sind diese Frauen so anziehend für bindungsängstliche Männer?
Tatsächlich glaube ich, dass es mehrere Faktoren gibt, warum diese Frauen so anziehend sind. Der erste Faktor ist natürlich, dass jemand, der sehr empathisch ist, so eine gewisse Sicherheit ausstrahlt oder vielleicht auch eine gewisse Ruhe, auch gerade weil sie für viele Sachen einfach Verständnis haben. Sie sind oft ja sehr offen für emotionale Themen und bewerten wenig. Also sie sagen nicht, okay, da zieht sich jetzt jemand zurück, das finde ich schon mal doof, so dass das so ist, sondern sie sagen eher, da zieht sich jemand zurück. Warum? Warum macht er das? Ich möchte das gerne verstehen. Ich möchte gerne, dass er sich mir mitteilt, um dann irgendwie damit umgehen zu können.
Natürlich ist es für einen bindungsängstlichen Mann angenehm auch, wenn sein Verhalten, ich sag jetzt mal, nicht so doll hinterfragt und kritisiert wird, offensichtlich. Also sie macht sich ja Gedanken darüber, aber er kann halt so sein, wie er ist.
Ja, und das ist so ein bisschen die Krux bei der ganzen Sache, weil ein Rückzug wird oft, und das ist ja auch oft richtig, tatsächlich als Warnsignal gedeutet. Das heißt, viele Frauen empfinden, wenn sie mit jemandem Bindungsängstlichen zu tun haben, in der Kennenlernphase schon sehr früh dieses Gefühl von, nee, das fühlt sich nicht richtig an. Und jetzt meldet er sich schon wieder nicht, jetzt hat er schon wieder ein Treffen abgesagt, das mache ich nicht mit. So, das ist ein Warnsignal für Leute, die sich nicht gut öffnen können, die keine Beziehung führen wollen oder können und brechen dann quasi bei diesen ersten Warnsignalen schon ab. Und dann gibt's Frauen, die sich eher fragen, warum macht er das? Warum macht er das? Was steckt dahinter? Und die wollen ihn quasi verstehen und sehen dieses Warnsignal nicht als ein Warnsignal, sondern eher als so eine, ja, schon fast so ein bisschen als so eine kleine Aufgabe oder halt einfach aus ihrem Impuls heraus, ihn verstehen zu wollen einfach. Ne? So das zu verstehen, warum handelt er jetzt so?
Also sie setzen keine Grenzen in dem Sinne und ziehen sich irgendwie selber zurück aus der Affäre, sage ich jetzt mal, sondern anstelle von Grenzen zu setzen, zeigen sie Verständnis.
Ja, genau. Ja. Ne, weil Grenzen setzen oder frühzeitig Grenzen setzen heißt immer, ich gucke auf mich und wenn mich was stört, dann sage ich, dass mich das stört und wenn sich das dann nicht ändert, dann ziehe ich eine Konsequenz. Und wenn man aber nicht so dieses, okay, das stört mich, aber ich habe jetzt nicht den Impuls, eine Grenze zu setzen, sondern ich habe eher das Gefühl, ich muss ihn einfach besser verstehen, dann setzt man eben keine Grenze, sondern man geht eher in die Verbindung. Man sucht eher nach Antworten, nach Klarheit und die sucht man dann bei ihm.
Wäre es dann vermessen zu sagen, dass diese sehr sensiblen Frauen diese Ambivalenz zwischen Nähe und Distanz besser aushalten? weil sie ja keine Grenzen ziehen. Also sie setzen sich dem ja aus.
Auf jeden Fall ist das so, weil ein bindungsängstliches Muster, du hast das immer so schön gesagt, ist, hat so ein bisschen was von heute so, morgen so, dann wieder nah, dann wieder weg. Und das hält natürlich jemand, der ein Bedürfnis danach hat, den anderen zu verstehen, viel besser aus als jemand, der sagt, ne, das Spiel spiele ich nicht mit, darauf habe ich gar keinen Bock. Und deswegen, ne, deswegen werden diese Ambivalenzen ganz gut ausgehalten, oft von sehr sensiblen oder auch empathischen Frauen, weil halt dieses Verständnis tatsächlich an erster Stelle steht. Was auch noch oft dazu kommt, ist so ein, die schönen Momente, die geben einem auch Hoffnung, ne, dass man sagt, ach guck mal, aber die schönen Momente, die führen dazu, dass ich das dann aushalte, ne, und dass ich hoffe, okay, vielleicht wird's nochmal so wie an dem Punkt, wo es halt wirklich schön wird. Und dafür kann ich dann meine Unsicherheit an den anderen Momenten, wo er in Rückzug geht oder so, besser aushalten.
Wie ist es dann mit den Gesprächen? Also die sensiblen Frauen, die wollen ja verstehen.
Ja.
Wie gehen sie denn dann auf ihn zu?
Tatsächlich, sehr empathische Frauen haben oft ein gutes Gespür dafür, wann, ich sag mal, die Tür offen ist für ein tiefes Gespräch, wann die Tür offen ist, um ihn, sag ich mal, da zu erwischen, dass er vielleicht auch sagt, ja, ich habe da dieses eine Thema, ne, mit der Bindung und manchmal wird mir das einfach alles zu viel und das tut mir dann auch im Nachhinein vielleicht wahnsinnig leid, dass ich dich verletzt habe. Und diese tiefen Gespräche, die natürlich, wenn man sehr warmherzig ist, sehr gut geführt werden können, die führen dann aber oft dazu, dass halt die Bindung tatsächlich nur noch mehr verstärkt wird. Ne, weil man dann denkt, okay, aber da gab es ja diesen einen Moment, da hat er sich mir anvertraut, da hat er das erzählt. Und deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, ah, okay, das ist die Bindung. Ne? Dieses tiefe Gespräch zum Beispiel über seine Bindungsangst oder auch über ihre Ängste, ne, über ihre Verlustängste, das führt dazu, dass ja das mit einer tiefen Bindung verwechselt wird tatsächlich.
Also die Momente, wo sie sich nahe sind letztendlich. Ja. Und sie scheitern dann daran, dass diese Gespräche letztendlich nichts ändern, keine Konsequenzen.
Im schlechtesten Falle ist das so. Im schlechtesten Falle gibt es zwar die Offenheit, darüber zu reden, was da gerade vor sich geht, aber es gibt halt kein, ich arbeite an mir, übernehme Verantwortung dafür, dass es dir auch in den Momenten manchmal schlecht geht, sondern es ist halt einfach nur ein, wir reden über die Dynamik von Bindungsangst und
Verständnis.
Und dann hat der andere Verständnis und dann kriegt der andere, ich sag mal ganz übertrieben, einen Freifahrtschein, so zu sein, wie er eben ist.
Und warum fühlt sich das für Frauen, die sehr empathisch sind, wie Liebe an? Also wie kommt da die Liebe mit ins Spiel?
Ich glaube, wir hatten in mehreren Podcasts schon mal gesagt, dass natürlich so eine sehr intensive Beziehung ganz oft mit Liebe verwechselt wird, einfach weil die Beziehung so intensiv ist, weil es zum Beispiel ein großes Auf und Ab gibt. Bei On-Off-Dynamiken oder auch bei Bindungsangst-Dynamiken ist das so, ne? Dass eben, es gibt diese schönen Momente und es gibt diese furchtbaren Momente, sage ich mal, ne? Es gibt die Momente von Nähe und es gibt die Momente von Rückzug. Und das ist natürlich eine sehr intensive Beziehung, weil man sehr viele Gefühle hat, ne? Weil man sowohl die ganz schönen Gefühle hat, wenn es gerade mal wieder nahe ist, oder wenn man sich gerade sehr verbunden fühlt, aber auch gleichzeitig die ganzen schlechten Gefühle, wenn man, wenn da eine Distanz da ist. Und dadurch, dass das so intensiv ist, wird es einfach oft als sehr eng und sehr doll wahrgenommen. Und diese Intensität wird dann tatsächlich oft mit Liebe verwechselt, ja.
Es stimmt schon. Also Unvorhersehbarkeit kann Bindung und Interesse auf jeden Fall stärken.
Ja.
Also das ist ein Spiel, in Anführungszeichen, worum, also es geht um etwas. Ja, die Einsätze sind letztendlich hoch. Ich frage mich natürlich, Frauen, die, wie gesagt, empathisch sind und auch oftmals dieses Bedürfnis haben, ich will nicht sagen, dem anderen zu beweisen, dass sie, also sie kämpfen für die Liebe. Mhm. Also sie haben so das Gefühl, dass wenn sie sich nur noch mehr, ich sag jetzt mal, in die Beziehung geben, dass irgendwann sie ja gesehen werden müssen. Und dann an den Punkt kommen, wo es dann doch irgendwie, ich sag jetzt mal, mit seinem Problem kollidiert und dann auch oft die Strategie fehlt, wie sie damit umgehen sollen.
Kurz eine kleine Info in eigener Sache. Liebe Unplugged ist ein Herzensprojekt von liebe-sex-zärtlichkeit.de. Dort teilen Bela und ich unsere Gedanken zu Liebe, Beziehung und emotionaler Nähe und geben dir leicht umsetzbare Impulse für deinen Alltag. Wenn du merkst, dass deine Beziehung immer wieder an demselben Punkt kommt, dann können wir gemeinsam auf eure ganz persönliche Beziehungsdynamik schauen. In unserer kostenlosen Erstberatung schauen wir uns an, wo du gerade stehst und was dir jetzt gerade wirklich weiterhilft. Alle Infos und Links zur Buchung findest du wie immer in den Shownotes, also schau gerne vorbei und jetzt zurück zur Folge.
Und in dem Moment, wo sie dann sozusagen an den Punkt kommen, wo es eigentlich letztendlich relativ schlimm ist, dann halten sie das aus und dann kommt ja immer wieder der Moment, wo der Bindungsängstliche ja doch wieder Nähe zulässt und dann zehren sie sozusagen davon und das Muster wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich.
Genau, und es wiederholt sich auch deswegen, weil wir haben in dem ersten Podcast ja gesagt, was so Trigger sind von Bindungsangst. Und da ist ja ein Trigger auf jeden Fall Klarheit und wirklich zu sagen, okay, wir sind jetzt in einer Beziehung oder wir gehen den nächsten Schritt, wir ziehen zusammen, ich lerne deine Eltern kennen. Und diese Klarheit, die wird oft von sehr sensiblen, sehr empathischen Frauen zurückgehalten, weil sie ja irgendwie Verständnis dafür haben, dass er das zum Beispiel, diese Gespräche nicht so gerne führen möchte. Und was dann passiert, ist tatsächlich diese Dynamik, die du gerade erklärt hast, dass diese Klarheit quasi aufgehoben wird, ne, dass man die nicht zulässt und dann wirkt dieses Muster quasi, dass man sagt, ja, der bindungsängstliche Mensch fühlt sich von Klarheit bedroht und die empathische Frau, die hält deswegen diese Klarheit zurück. Also die sagt nicht, jetzt lass uns doch mal darüber sprechen, wie sieht denn unsere Beziehung aus oder wo wollen wir gemeinsam hin?
Also im Grunde genommen bleiben ja dann beide eigentlich irgendwie innerlich alleine und für sich, aber halt auf unterschiedliche Weise, während die empathische Frau, ich sag jetzt mal, die ganzen Abstriche macht und sich in die Beziehung gibt, aber nicht immer zu ihm durchdringt und die Momente, wo sie dann mal zu ihm durchgedrungen hat, auch als Vorwand nimmt, um weiterzumachen. Und er wiederum als bindungsängstlicher Mensch ja selber gar nicht weiß, warum er ist, wie er ist. Also Verständnis ist natürlich schwer zu bekommen, wenn der andere selber gar nicht so genau weiß, wie er innerlich tickt. Und diese unterschiedlichen Signale, die er dann ja auch sendet, die werden natürlich dann analysiert und irgendwie da werden Schlüsse draus gezogen, dann wird das Verhalten angepasst und unter Umständen, ich will nicht sagen, hat er das nur so dahergesagt, aber es war einfach nur ein Aspekt des Problems, aber nur ein Teilaspekt.
Leider gibt es immer wieder den Punkt, dass Empathie in so eine Art, ich gebe mich selber auf, kippt. Also, dass man für den anderen super empathisch ist, aber quasi für sich selber dann irgendwann nicht mehr. Dass man den Fokus zum Beispiel ganz doll auf den anderen richtet und viel weniger auf sich selber. Dass man die Bedürfnisse des anderen viel höher gewichtet als seine eigenen Bedürfnisse. Oder auch bei Bindungsangst, dass man sehr viel wartet und sehr wenig nur vorantreibt, weil man eben nicht dieser Trigger sein möchte, dass die Bindungsangst ausgelöst wird. Und dass man auch Verständnis hat, wo es vielleicht eigentlich an der Zeit wäre, wirklich klare Grenzen zu setzen für einen selber. Ne? Für einen, damit man eben nicht in diese Selbstaufgabe kommt, sondern dass es Zeitpunkte gibt, wo man ganz klar sagen muss, ich habe Verständnis für dich, aber ich bin mir dann doch wichtiger und deswegen muss ich jetzt hier eine Grenze ziehen.
Das Grenzen setzen fällt natürlich den empathischen Frauen immer sehr, sehr schwer.
Ja.
Also durch die Bank weg. Ich möchte noch mal kurz zu dem, was du gesagt hast, kommen mit dem Fokus auf den anderen, weil das ist sehr wichtig. Wir haben ja da so eine Metapher, wir sagen immer mit dem Fühlern im Außen sein.
Ja.
Kannst du das irgendwie näher beschreiben?
Man kann es auch tatsächlich mit einem Scheinwerfer ganz gut beschreiben, nämlich dass Beziehungsdynamiken sehen manchmal so aus, dass der Scheinwerfer auf den anderen gerichtet ist. Und das macht er selber, machen aber auch oft die anderen. Ne? Dass man eben sagt, okay, ich guck, was ist bei dir los? Was gefällt dir? Was magst du nicht? Und die Kunst ist dann quasi, so ein bisschen den Scheinwerfer auf sich zurückzuholen, ne? Im ersten Moment, ne? Sich wieder zu fragen, was will ich eigentlich? Was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Wo tut mir die Beziehung auch nicht gut? Und dann im dritten Schritt quasi sich zusammen in den ins Scheinwerferlicht zu rücken, ne? Und dann im besten Falle den anderen mit ins Boot zu holen.
Das hast du gut gesagt. Ich meine, wenn sich die Frau, und ich habe das ja in den Gesprächen häufiger, sich um die Beziehung sozusagen sorgt, dann ist sie mit ihrem Sorgen immer ganz doll bei ihm.
Mhm.
Und alle Dinge, die er tut, macht, sagt, werden halt auf die Goldwaage gelegt. Und sie selber, sie fühlen halt nur. Aber sie hinterfragen es in dem Sinne dann nicht, weil sie fühlen sich dann, ab und zu kommt es dann so hoch, dass sie sagen, okay, jetzt ist mir alles hier ein bisschen zu viel. Oder ich bin super traurig irgendwie. Wenn ich nämlich dann frage, wie geht's dir? Also, dann merke ich halt, dass sie auch ganz oft dann relativ schnell das Thema wechseln und wieder zu ihm kommen.
Ich glaube, dass es ganz oft daran liegt, dass sie selber, dass sie sich die Frage so lange nicht gestellt haben, dass sie das vielleicht auch ein bisschen verlernt haben. Es kommt natürlich immer darauf an, wie lange man schon in so einer Dynamik war. Aber oft ist es so, dass wenn man mit jemandem zusammen ist und immer wieder geht es quasi um seine Bedürfnisse, was braucht er gerade, dann verlernt man so ein bisschen in sich selber reinzuhören. Dann verlernt man wirklich zu sagen, das fühlt sich nicht gut an, das fühlt sich nach Schmerz an, das fühlt sich nach Trauer an, nach Wut an, nach Angst an. Und deswegen glaube ich, ist es gar nicht so eine Frage von, ich möchte da nicht drüber sprechen, sondern es ist ganz oft eine Frage von, ich weiß es gar nicht mehr, weil ich das so lange nicht gemacht habe. Ich habe so lange nicht gefragt, was ich eigentlich fühle, weil ich immer nach dem anderen gucke.
Aber es rumort die ganze Zeit im Unterbewussten. Also ja. Die Gefühle sind ja nicht weg.
Nein, die sind da.
Die sind da.
Man hat sie nur nicht wahrgenommen.
Man schaut irgendwie nicht drauf.
Ja.
Aber so im Hintergrund sind sie die ganze Zeit da. Weil sie beeinflussen ja auch so doll dein Handeln.
Mhm.
Die Unsicherheit zum Beispiel ihm gegenüber macht ja auch irgendwas mit dir. Oder die fehlende Verbindlichkeit. Oder man wünscht sich eine Zukunft, aber irgendwo im Herzen hat man das Gefühl, da irgendwie auch nur so halb dran zu glauben. Und das macht irgendwie was mit den Frauen.
Ja, wir sind jetzt eigentlich schon so beim ersten Schritt, wenn es darum geht, wie kann ich so eine Dynamik, die von mir kommt, die einfach eine sehr verständnisvolle, empathische Dynamik, und dabei verliere ich mich so ein bisschen selber, dabei frage ich mich viel zu selten, wie es mir einfach damit geht. Da ist auf jeden Fall der erste Schritt, und den haben wir jetzt schon so ein bisschen angedeutet, dass man den Fokus verändert. Nämlich, dass man den Fokus von ihm nimmt und wieder auf sich selber richtet. Dass man sich nicht so sehr fragt, warum ist er so und dafür Erklärungen hat, sondern dass man eigentlich sich wieder fragt, wie geht's mir eigentlich mit der ganzen Situation?
Oder was will er hin zu, was will ich,
ja,
beziehungsweise was brauche ich?
Mhm.
Das hat ja nicht nur mit Wollen zu tun, sondern es ist ja auch ein Bedürfnis.
Ja.
Was ist der zweite Schritt?
Seine eigenen Gefühle ernst nehmen. Du hattest das eben schon so ein bisschen gesagt, dass die Gefühle ja nicht weg sind und dass es oft rumort. Und ich hatte, glaube ich, in dem letzten Podcast gesagt, dass oft die Gefühle auch weiter sind als der Kopf. Also der Kopf versucht noch Verständnis zu haben und sich das alles zu erklären, mit zum Beispiel Bindungsangst. Und dass man da aber von wegkommt und das wirklich ernst nimmt, wenn man zum Beispiel anfängt, schlechter zu schlafen, immer wieder so ein Kopfkino hat, also immer wieder in so ein Grübeln kommt, warum ist das jetzt so? Ne? Und dass man das wirklich ernst nimmt, weil das sind letztendlich die Warnsignale, die uns unser Körper sendet, die heißen, guck mal auf dich, jetzt nimm dir doch mal Zeit und sei nicht die ganze Zeit mit deinen Gedanken bei ihm, sondern komm mal wieder zu uns zurück. So, wir schicken dir hier ganz viel Unruhe, ganz viel andere Warnsignale, guck mal wieder auf dich.
Da fällt mir was ein, was ich öfters mal beobachtet habe. In einer Dynamik mit einem bindungsängstlichen Menschen ist es halt oft so, dass die Frauen irgendwo an den Punkt kommen, wo eigentlich nichts mehr geht, also wo sie wirklich erschöpft sind.
Mhm.
Und wenn dann der Rückzug kommt, dann ist oft so, aber nicht immer, dass sie eine Art Erleichterung verspüren am ersten Tag und dann das erste Mal wieder richtig durchschlafen.
Mhm.
Und dann irgendwo, ich sag jetzt mal, den gottlieben Mann sein lassen, weil sie nicht mehr können. Und dann ein, zwei Tage später beginnt es dann wieder.
Ja.
Dann fangen sie an, richtig doll zu leiden.
Ja, oder er kommt zurück.
Ja, oder er kommt zurück, ja.
Gerade nach der Erholungsphase, weil, also bei mir, oder das, was ich oft erlebe, ist tatsächlich, dass es diese Erleichterung gibt, aber erst an zweiter Stelle. Also an erster Stelle ist die Verzweiflung und die Trauer darüber, dass er jetzt wieder weg ist. Und an zweiter Stelle kommt dann die Erleichterung, dass man irgendwie wieder tatsächlich zu sich so ein bisschen findet Und was dann an dritter Stelle kommt, ist, dass er sich wieder meldet und das ja leider ist dann oft von vorne beginnt.
Was muss man dann machen?
Was man generell machen sollte, ist, dass man, weil die Hoffnung spielt oft eine ganz große Rolle, gerade auch, weil es ja Phasen gibt, wo es sehr nah ist, wo die Verbindung sehr stark ist, dass man aber nicht keine Entscheidung trifft aufgrund der Hoffnung, irgendwann wird das vielleicht besser oder irgendwann wird vielleicht ja die Bindungsangst sich in Luft auflösen, ne, sondern dass man da quasi sagt, okay, es ist okay, die Hoffnung zu haben, aber die Entscheidung, ob ich bleibe oder gehe, die treffe ich aus dem Jetzt-Zustand.
Und nicht aus der Hoffnung.
Ja.
Also die Hoffnung ist natürlich, die macht halt, dass man bleibt in der Situation. Und wir reden jetzt hier ja gar nicht davon, dass man sich trennen soll, sondern einfach nur, dass man sozusagen das mitmacht an dieser Stelle. Und eben keine Grenzen setzt, weil man ja sozusagen die Hoffnung auch irgendwie übernimmt. Ich habe noch eine weitere Sache beobachtet. Und zwar, wenn ich dann frage, was ist eigentlich eure Verbindung? Also wie zeichnet die sich aus? Und da kommen halt, ich sag mal, viele Definitionen. Aber
darf ich raten, was kommt?
Ja.
Es kommt eigentlich immer, ich kann super gut zuhören. Wir können tolle Gespräche führen. Ich bin sehr verständnisvoll. Und genau das sind dann ja auch tatsächlich die Dynamiken, die ja vielleicht auch deine Dynamik auszeichnen, ne? Nämlich, ja, es ist total schön, verständnisvoll zu sein. Und es ist total schön, empathisch zu sein. Und es ist total schön, tiefe Gespräche führen zu können. Aber es gibt auch ganz, ganz viele andere Sachen, ne, die dazu führen, dass man eine gesunde Beziehung hat. Und das ist halt einfach, oft wird dann dieses, wir führen doch tiefe Gespräche und ich kann doch so gut, ich bin doch so empathisch, dass er sich mir öffnen kann. Das ersetzt aber nicht die Sicherheit und die Verlässlichkeit, die es tatsächlich ja einfach braucht, um eine schöne, gesunde Beziehung zu führen.
Stimmt, weil, also hast du gut erfasst, weil ich oft danach frage, was ihr denn eigentlich wirklich wichtig ist. Und da kommt immer Verlässlichkeit und Sicherheit. Das ist das Bedürfnis.
Mhm.
Aber die
gerade
Verbindung.
Gerade auch, weil es im Mangel ist, dann spürt man das natürlich nochmal.
Gerade weil es im Mangel ist. Und die Verbindung wird dann aber halt irgendwie anders definiert, damit man, ich sag mal, da einen Bogen drum machen kann.
Mhm. Durch die tiefen Gespräche, durch das Verständnis auch.
Durch die schönen Momente auch, die sie haben.
Mhm.
Was passiert denn, wenn man an so einem Punkt ist, wo man sagt, und da kommen ja die Frauen immer mal wieder hin, irgendwie so kann es jetzt irgendwie nicht weitergehen. Und sie haben irgendwie ein kurzes Bedürfnis, irgendwie aus dieser Situation zu entfliehen. Und oftmals ist es ein bisschen halbherzig und sie landen dann da halt irgendwo wieder drin. Aber das Gefühl selbst geht gar nicht so richtig weg.
Tatsächlich ist es ja auch leider so, dass sich so ein Muster von hin und her, on, off, warm, kalt, oft auch wahnsinnig spannend ist, ne? Und das macht natürlich auch irgendwie einen hohen Adrenalinausstoß, wenn man denkt, okay, das fühlt sich irgendwie vielleicht sogar ein kleines bisschen gefährlich an. Und dieses, ich sag mal, dieses Drama, was so eine Beziehung hat, das ist dann oft quasi der Punkt, wo man dran festhält. Das hört sich ein bisschen paradox an, aber wenn wir uns jetzt mal das Gegenteil angucken, ne, nämlich Sicherheit und Verlässlichkeit, dann wirkt das manchmal auf manche Frauen eher langweilig. Ne? Dass man dann das Gefühl hat, ah, okay, ja, der könnte mir ja das Ganze geben, was ich möchte, aber dann fühlt sich das ja gar nicht mehr so kribbelig an. Dann ist ja gar nicht mehr das Feuer da oder der Funke. So, das wäre vielleicht auch einfach zu langweilig. Und das ist auf jeden Fall eine Dynamik, die schwierig ist.
Also, wenn man jetzt gemein wäre, könnte man sagen, sie sind ihr eigener Soap Opera gefangen, sozusagen, sie leben ihre eigene.
Ja, jein, weil es ist natürlich schon auch was Körperliches, ne? Also so ein Adrenalinkick, ne? Der fühlt sich irgendwie gut an, der fühlt sich kribbelig an und nochmal so eine Verlässlichkeit und die Sicherheit, ja, wirkt dann vielleicht auch gerade, wenn man aus so einer Beziehung auch kommt, kann die ja eher langweilig wirken.
Ja, was ich auch beobachtet habe, mal abgesehen von diesem Punkt, es ist nun mal die Bindung da. Sie streben so doll nach Bindung und nach Liebe und sie sehen ja auch in dem anderen irgendwie das Potenzial, was da ist. Und die all die Dinge, die dann nicht so gut laufen, da kann man einmal kurz drüber hinwegsehen für einen Zeitraum. Aber umso länger dieser Zeitraum geht, umso schwieriger wird es dann. Und wenn sie dann das erste Mal gehen oder er sie irgendwie, ich sage jetzt mal als Bindungsängstlicher, die Beziehung beendet hat oder torpediert hat, dann natürlich ist es ein Entzug, ne, von all den schönen Dingen. Und dann landet man erstmal in so einem Loch und wenn er dann wiederkommt, weil er kommt ja wieder, weil er genau die gleichen Dinge empfindet, dann ist man einfach nur froh, dass man irgendwie wieder zueinander gefunden hat und dass diese Episode endlich endet.
Ja, weil wir alle haben halt das Bedürfnis nach Nähe, nach Verbundenheit. Und wenn dieser Mensch da ist, der einem das wenigstens ab und zu geben kann, dann, ja, dann gerät man in eine Abhängigkeit. Ja. Nämlich, dass man immer diesem Gefühl hinterherjagt, was man halt in den schönen Momenten hat. Umso wichtiger nochmal ist es, den Fokus wieder auf sich zu setzen. Sich zu fragen, ob das einem reicht, ob das die Beziehung ist, die man gerne führen möchte.
Wenn du jetzt zum Abschluss den empathischen Frauen etwas raten wollen würdest, was wäre das?
Ich würde denen tatsächlich raten zu sagen, dass man sehr viel Verständnis haben soll und darf und kann und dass man trotzdem Grenzen setzen sollte, dass es okay ist, Grenzen zu setzen und dass man auch Mitgefühl haben kann und sagen kann, ich verstehe, wie du dich fühlst und trotzdem darf man sich für sich entscheiden, trotzdem darf man sagen, ja, aber ich habe auch Bedürfnisse, ich möchte auch, ich bin auch wichtig, es ist nicht nur der andere Mensch, der wichtig ist. Was mir auch ganz, ganz wichtig ist, dass Empathie ist eine ganz große Stärke. Es ist etwas wahnsinnig Schönes, empathisch zu sein. Und auf der anderen Seite finde ich es auch umso trauriger, dass gerade die ganz empathischen, sensiblen Frauen oft in so Dynamiken, in diese bindungsängstlichen Dynamiken rutschen, weil es ja eigentlich das Allerschönste an Empathie ist, wenn man mit jemandem zusammen ist, der auch empathisch ist, der eben auch das sieht und das fühlt, was du fühlst. Und wenn du das Bedürfnis hast nach Nähe, der das auch möchte, der das auch fühlt. Also Empathie ist immer schwierig, wenn es halt nur von einer Seite da ist. Und das Wünschenswerte ist ja, dass es von beiden Seiten, ja, dass beide Seiten empathisch auf sich gucken.
Isabella, das hast du sehr schön gesagt. Empathie ist eine Stärke. Aber sie braucht halt auch einen Ort, an dem sie erwidert wird. Und das ist das Wichtigste. Und das kann eine Beziehung sein und sollte sie auch sein.
Vielen Dank, Bela.
Du auch.
Das war's für diese Folge von Liebe Unplugged. Wir hoffen, sie hat dir gefallen und vielleicht auch neue Denkanstöße gegeben. Und wenn du gerade in einer Beziehung bist, die sich mehr nach Stress anfühlt als nach Sicherheit, wenn du zweifelst, dich anpasst, hoffst und einfach nicht mehr weißt, was jetzt der richtige Schritt für dich ist, dann musst du da nicht alleine durch. Du kannst gerne eine kostenlose telefonische Erstberatung bei uns buchen. Wir schauen gemeinsam hin, wo du gerade stehst und was dir jetzt hilft, um wieder klarer zu werden. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Wenn du Fragen hast, uns Feedback geben möchtest oder ein Thema hast, das wir im Podcast besprechen sollten, dann schreib uns gerne. Du erreichst uns per E-Mail unter podcast@liebe-unplugged.de oder per Direct Message auf Instagram unter isabella.liebeunplugged. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass uns gerne eine Bewertung. Neue Folgen gibt es zweimal pro Woche, immer sonntags und donnerstags. Abonnier den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Danke, dass du dir heute für dich Zeit genommen hast. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.